Ja, das Thema haben wir schon an der Wand, weine nicht, aus Offenbarung 5 wieder. In manchen Kirchen oder Gemeinden ist es üblich, dass man zur Lesung der Heiligen Schrift aufsteht. Und ich fand das eigentlich oft eine ganz schöne Geste, dass wenn der heilige, allmächtige Gott uns persönlich anspricht, dass wir Ehrfurcht zeigen, indem wir für den Text aufstehen. Und das möchte ich bitten, wer kann natürlich nur, dass er zur Lesung des Textes aufsteht. Und ich sah eine Schriftrolle in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Sie war innen und außen beschrieben und mit 7 Siegeln versiegelt. Und ich sah einen starken Engel, der mit lauter Stimme rief, wer ist würdig, die Siegel dieser Schriftrolle zu brechen und sie zu öffnen? Aber niemand im Himmel oder auf der Erde oder unter der Erde konnte die Schriftrolle öffnen und lesen. Da weinte ich, weil man niemanden finden konnte, der würdig war, die Schriftrolle zu öffnen und sie zu lesen. Aber einer der Ältesten sagte zu mir, weine nicht. Siehe, der Löwe aus dem Stamm Juda, der Erbe aus der Wurzel Davids, hat gesiegt. Er ist würdig, die Schriftrolle zu öffnen und ihre 7 Siegel zu brechen. Und ich sah ein Lamm, das wie geschlachtet aussah. Es stand zwischen dem Thron und den 4 lebendigen Wesen und inmitten der 24 Ältesten und hatte 7 Hörner und 7 Augen. Das sind die 7 Geister Gottes, die in alle Teile der Erde ausgesandt worden sind. Es trat vor und nahm die Schriftrolle aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Und als es die Schriftrolle nahm, fielen die 4 lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Jeder von ihnen hatte eine Harfe und sie hielten goldene Schalen in den Händen, die mit Weihrauch gefüllt waren. Der Weihrauch sind die Gebete derer, die zu Gott gehören. Und sie sangen ein neues Lied mit folgenden Worten. Du bist würdig, die Schriftrolle zu nehmen und ihre Siegel zu öffnen. Denn du wurdest als Opfer geschlachtet. Und dein Blut hat Menschen für Gott freigekauft. Menschen aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Du hast sie für Gott zu einem Königreich und zu seinen Priestern gemacht. Und sie werden auf der Erde regieren. Dann sah ich wieder Tausende und Abertausende von Engeln um den Thron und um die lebendigen Wesen und die Ältesten und hörte ihr singen. Und sie sangen in einem gewaltigen Chor. Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist. Es ist würdig, Macht und Reichtum entgegenzunehmen und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lob. Und dann hörte ich, wie alle Geschöpfe im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und im Meer sangen, Lob und Ehre und Herrlichkeit und Macht stehen dem zu, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm für immer und ewig. Und die 4 lebendigen Wesen sagten, Amen. Und die 24 Ältesten fielen nieder und beteten an. Allmächtiger Gott, wir danken dir für diesen Blick, den wir in deinen Thronsaal werfen dürfen. Dass wir sehen dürfen, wer du bist, wer das Lamm ist und dass ihr beide würdig seid, Lob und Anbetung anzunehmen. Und so bitten wir dich jetzt, dass du uns die Herzen öffnest für dein Wort, dass du uns den Blick öffnest, dass wir erkennen, wer du wirklich bist. Amen. Ihr dürft euch setzen. Wenn ich das erste Mal in einer evangelischen Kirche gepredigt habe, dann war auch die Schriftlesung, die sind automatisch aufgestanden, weil das dort so üblich ist. Und dann war ich fertig mit dem Lesen und dachte ich so, und was mache ich jetzt? Die Leute stehen immer noch. Aber dann betet man im Notfall und tatsächlich, man sagt Amen und alle setzen sich nieder. Das ist also sehr gut. Ich habe über dieses Thema, das heißt über diesen Text, habe ich schon mal gepredigt. Und zwar hier im Jänner 2010. Der gleiche Text, damals ein anderes Thema. Und jemand hat mir gesagt, ich kann ruhig das gleiche nochmal predigen, das fällt niemand auf. Ich werde nicht sagen, wer das ist, der euch so wenig zutraut. Ich hoffe ja doch, dass dem einen oder anderen dann irgendwann doch etwas in Erinnerung kommen würde, also vielleicht auch gerade von den Bildern her, dass man sich erinnern könnte. Also ich habe es nicht gewagt, die gleiche Predigt nochmal zu halten. Eben auch da nicht, deshalb nicht, weil das Thema jetzt anders ist. Damals ging es eben um diesen Blick in den Thronsaal Gottes und wir haben dort damals gesehen die vier Visionen. Es gab also damals vier Punkte in der Predigt, weil Johannes viermal sagt, und ich sah eine Buchrolle, ich sah einen mächtigen Engel, ich sah ein Lamm und ich sah aber tausende von Engeln. Und von da gesehen zerfiel die Predigt sozusagen automatisch in vier Punkte. Aber dieses Mal haben wir eben nur drei Punkte und deshalb, weil ich nicht wieder jeden Vers auslegen werde, sondern mich mehr an das Thema halten werde, schon ausgehend von diesem Text, aber darüber hinaus das Thema weine nicht. Diesmal mit drei Punkten, zuerst die Aufforderung und dann die Argumentation und dann die Auswirkung. Also zuerst die Aufforderung. In Vers 5, einer der Ältesten sagte zu mir, weine nicht. Nun ist natürlich jetzt die Frage, ja, warum weinte denn der Johannes? Was war denn da so traurig an dieser Geschichte? Nun, er sagt uns das in Vers 4, da weinte ich, weil man niemanden finden konnte, der würdig war, die Schriftrolle zu öffnen und sie zu lesen. Was ist daran so schlimm, dass der alte Apostel Johannes in Tränen ausbricht? Nun, das habe ich damals gesagt, aber das muss ich jetzt nochmal für die, die nicht dabei waren oder die, die es vergessen haben. Diese Versiegelung ist natürlich etwas ganz Entscheidendes. Denn Testamente sind versiegelt worden mit einem Siegelring und dann eben einem Siegel darauf. Und je wichtiger das Testament war, desto mehr Siegel waren es. Und so weiß man aus der Geschichte, dass das Testament des Kaisers Vespasian mit 7 Siegeln versiegelt war. So wie die Schriftrolle, die Gott hier in seiner rechten Hand hält. Und durch das Brechen der Siegel wird das Testament eröffnet. Und damit wird es erst gültig. Und damit wird es vollstreckbar. Das heißt, Gottes Absichten, Gottes Pläne, Gottes Vorhaben waren hier in dieser Rolle, in seiner rechten Hand, in der Hand seiner Macht und seiner Autorität. Aber sie waren noch versiegelt. Und wenn jetzt niemand diese Siegel öffnen kann, dann kann dieses Testament nicht vollstreckt werden. Dann werden seine Absichten nicht erfüllt, seine Pläne werden vereitelt. Das ist allerdings Grund zum Weinen. Aber der Engel sagt ihm, dass er nicht weinen soll. Und wenn man also in diesem Kontext jemand sagt, du brauchst nicht weinen, du darfst nicht weinen, dann braucht man da gute Argumente dafür. Wieso trotzdem niemand da ist, der die Siegel aufmachen kann, wieso soll er trotzdem nicht weinen? Und so gibt er ihm dann das Hauptargument. Er sagt, weine nicht, siehe, der Löwe aus dem Stamm Juda, der Erbe aus der Wurzel Davids hat gesiegt. Nun, diese Übersetzung ist völlig richtig, nichts falsch daran, aber die deutsche Sprache hat ein Problem. Die deutsche Sprache kann etwas nicht gut wiedergeben, was im Urtext, im Griechischen, deutlich ist. Nämlich diese Vergangenheit. Er hat gesiegt. Lasst mich das an einem Beispiel oder zwei Beispielen deutlich machen. Wenn ich sage, dass die Frauenkirche in Dresden zerstört worden ist, dann ist das offensichtlich so, denn das ist ein Bild aus dem Jahre 1958. Also die ist zerstört worden. Vergangenheit, sie ist zerstört worden. Aber das sagt nichts aus, ob sie heute immer noch zerstört ist. Und in dem Fall ist sie natürlich nicht mehr zerstört, sondern heute ist sie wieder aufgebaut. Denn das Foto ist danach und nicht davor. Also im Deutschen, wenn ich sage, etwas ist zerstört, dann ist nicht klar, ob es immer noch zerstört ist oder ob das nur damals gewesen ist und vorübergehend war. Oder wenn wir das Wort aus unserem Text nehmen, das Siegen, dann kann man sagen, Klitschko hat gesiegt. Ja, nicht nur einmal, sogar öfter. Aber das sagt nichts über die Gegenwart. Denn die Gegenwart ist, Klitschko hat verloren. Er hat zwar oft gesiegt, aber dieses Mal eben nicht. weiß nicht, sind wahrscheinlich nicht sehr viele Boxfans hier, ich bin auch keiner, habe es also nicht selber gesehen, könnte andere Beispiele nehmen von, aus der Tenniswelt oder wo immer. Es ist immer das Gleiche. Da gefällt mir der Vers in Prediger 9 so gut, weil er so treffend ist. Salomo sagt, noch etwas habe ich erkannt unter der Sonne. Es sind nicht immer die Schnellsten, die das Rennen machen. Auch die tapfersten Krieger siegen nicht in jedem Kampf. Bildung ist keine Garantie für sicheren Broterwerb. Klugheit führt nicht unbedingt zu Reichtum und Können findet nicht immer Beifall, denn schlechte Tage und schlimmes Geschick überfallen jeden. Das heißt, von keinem Menschen können wir sagen, er hat gesiegt mit dieser Bedeutung, es war endgültig, es war für immer. Könige, Völker haben viele Kriege gewonnen, aber keiner von ihnen war endgültig. Das kann also der Engel hier nur über einen sagen, über Jesus. Er hat gesiegt. Und die Form dort bedeutet nicht nur, er hat mal gesiegt und leider ist es in der Zwischenzeit wieder anders, wie bei Klitschko, sondern nein, er hat gesiegt und das ist endgültig für immer und ewig. Das wird nie in Frage gestellt. Das ist natürlich ein Unterschied zu unseren Siegen, denn eben das gleiche Wort, aber mit einer anderen Zeitform, kommt ja öfter vor. Johannes schreibt in seinem Brief, wer ist es, der die Welt besiegt, wenn nicht der, der da glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und auch hier ist wieder schön, dass im Urtext das ein bisschen deutlicher wird, denn diese Zeitform besagt, dass wir immer wieder siegen. Also auch da nicht ein für alle Mal, sondern wir siegen immer wieder. Und Paulus sagt im Korintherbrief, Gott sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Auch wieder, immer wieder. Das heißt ganz nebenbei, dass wir auch immer Kampf haben, wenn er uns immer wieder Sieg geben muss. Wir wünschen uns mal einen endgültigen Sieg, aber den gibt es erst für uns in der Ewigkeit. So, Jesus hat gesiegt, ein für alle Mal. Aber wenn wir das Weltgeschehen anschauen, und Peter hat es ja in der letzten Sonntag schon auch im Gottesdienst erwähnt oder in der Predigt erwähnt, dann schaut es ganz anders aus. Da sagt Paulus dem jungen Timotheus, das sollst du noch wissen. In den letzten Tagen dieser Welt werden schreckliche Zeiten kommen. Es wird nicht besser, es wird schlimmer. Und Johannes in seinen Visionen in der Offenbarung sieht dann und hört einen Engel sagen, freut euch ihr Himmel und ihr, die ihr in den Himmeln wohnt, jubelt. Doch über die Erde und das Meer wird Schrecken kommen, denn der Teufel ist voller Zorn zu euch hinabgekommen und er weiß, dass ihm nur wenig Zeit bleibt. Wenn man die Nachrichten hört, die Zeitungen liest, Fernsehen sieht, dann hat man den Eindruck, das ist genau das, was passiert. Satan ist auf dieser Welt und weiß, dass ihm nur wenig Zeit bleibt. Und so sehen wir Terrorgruppen in immer mehr Ländern, eben nicht nur Irak und Syrien, sondern natürlich Afghanistan und Mali und Nigeria und so weiter. Oder wir hören immer wieder von Autobomben und so weiter. Es sieht nicht so aus, als hätte Jesus gesiegt, sondern es scheint das Böse auf dem Vormarsch zu sein. Und diese Woche in einem Andachtsheftchen kam Psalm 37 vor und den fand ich hier so passend. Der Psalmist sagt, der König David sagt, reg dich nicht auf über Menschen, die Gottes Gebote missachten. Und wenn es den Unheilstiftern gut geht, und wenn sie im Vormarsch sind, wenn sie gewinnen zu scheinen, beneide sie nicht. Denn sie werden wie Gras verdorren und wie Blumen verwelken. Und dann die Aufforderung, werde ruhig vor dem Herrn und warte gelassen auf sein Tun. Wenn Menschen, die Böses im Schilde führen, auch noch ständig Erfolge haben, reg dich nicht auf. Lass dich nicht hinreißen zu Wut und Zorn, ereifere dich nicht, wenn andere Böses tun, sonst tust du am Ende selber Unrecht. Denn Menschen, die sich Gott widersetzen, rottet er aus. Doch alle, die auf ihn hoffen, werden das Land besitzen. Also auch wenn rumherum alles drunter und drüber zu gehen scheint, Jesus hat gesiegt. Das hatte er ja auch schon, als er auf Erden war, seinen Jüngern gesagt, in Johannes 16, 33. Da hat er gesagt, damit sie in Frieden geborgen sind. In der Welt wird man Druck auf euch ausüben, aber verliert nicht den Mut. Ich habe die Welt besiegt. Verliert nicht den Mut. Letzten Sonntag hatten wir, fürchtet euch nicht. Dieses Mal haben wir, weinet nicht. Alles im Prinzip dieselbe Richtung. Dass wir uns nicht runterziehen lassen von den Geschehnissen um uns herum, sondern, wie der Psalm 46 es sagt, Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, ein bewährter Helfer in Zeiten der Not. Darum fürchten wir uns nicht. Selbst wenn die Erde erbebt, wenn die Berge wanken und in den Tiefen des Meeres versinken, wenn die Wogen tosen und schäumen und die Berge erschüttert werden. Und ein paar Verse weiter ruft er uns auf und sagt, kommt und seht, was der Herr Großes getan hat. Seine Taten verbreiten Entsetzen. In aller Welt bereitet er den Kriegen ein Ende. Ist noch nicht fertig, es gibt immer noch Kriege. Aber er bereitet allen ein Ende. Die Kampfbogen bricht er in zwei, er zersplittert die Speere und verbrennt die Kriegswagen. Hört auf, ruft er, und erkennt, dass ich Gott bin. Ich stehe über den Völkern. Ich habe Macht über die ganze Welt. Das ist das Lamm, das den Sieg errungen hat, das gesiegt hat, das Satan entwaffnet hat, wie Paulus in Kolosser 2 sagt. Er hat die Herrscher und Gewalten völlig entwaffnet und vor aller Welt an den Pranger gestellt. Durch das Kreuz hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Und Paulus in seinem Kapitel über die Auferstehung sagt, dass der letzte Feind ist der Tod. Aber auch ihm wird schließlich ein Ende bereitet und so zitiert er dann aus dem Alten Testament, Tod, wo ist dein tödlicher Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Das ist der Sieg Jesu. Deswegen braucht man nicht mehr weinen, weil er gesiegt hat. Und das hat dann Auswirkungen, wie wir es in der Offenbarung 5 sehen. Die Auswirkung ist, die dort sehr ausführlich beschrieben wird. Sie fallen alle nieder und beten an. Das ist die einzige mögliche Auswirkung, die wir haben können. In dem Fall haben wir dort eine siebenfache Anbetung. Das Lamm ist würdig, Macht und Reichtum entgegenzunehmen und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lob. Das Lamm. Zwei Kapitel später haben wir einen Vers, der klingt ganz ähnlich über Gott. Sie riefen, Amen, Lob und Herrlichkeit und Weisheit und Dank und Ehre und Macht und Stärke gehören unserem Gott für immer und ewig. Eine der vielen deutlichen Hinweise, dass Jesus Gott ist. Denn Jesus gebührt die gleiche Anbetung, die Gott gebührt. Wenn man die zwei Verse vergleicht, dann stellt man fest, beide haben sieben Aspekte und sechs davon sind die gleichen. Nur halt anders angeordnet und ein einziger wird anders. Bei Kapitel 5 ist es Reichtum, bei Kapitel 7 ist es Dank als Teil der Anbetung. Und das ist ja, was schon das Alte Testament sagt. Wer mir Dank sagt, bringt mir ein Opfer, das mich wirklich ehrt. Wer auf dem Weg bleibt, der erfährt meine Rettung. Dank ist also eine Form der Anbetung. Und Paulus sagt in Epheser 5, dass wir eben nicht nur Gott danken, wenn die Sonne scheint oder sonst irgendwas passiert, was uns gut gefällt, sondern er sagt, dankt Gott, dem Vater, zu jeder Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Das ist, was Christen von anderen unterscheidet. Denn für das Gute, für das Schöne, für die Bewahrung, für die Gesundheit kann jeder danken. Jeder Heide kann dafür danken. Aber für alles, allerzeit. Das können nur Menschen tun, die überzeugt sind, dass Jesus tatsächlich gesiegt hat, dass er alles in seiner Hand hat und dass hier nichts aus dem Ruder läuft, dass hier nichts geschieht, was er nicht geplant hat und zu unserem Besten festgelegt hat. Es wird also deutlich, wenn wir diese zwei Verse vergleichen, in Kapitel 5, Offenbarung 5 und Offenbarung 7, dass es keine fixe Formel ist. sonst wäre es ja immer die gleiche Reihenfolge, sondern man kriegt den Eindruck, das ist eben spontan. Das kommt eben wirklich aus dem Herzen. So wie Jesus in Matthäus 12 sagt, wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Also nicht ein Aufsagen von irgendwelchen Dingen, sondern es sprudelt heraus. Und da muss ich manchmal bei mir feststellen, dass es eben gar nicht so ist. Sondern dass, selbst wenn man manche der Lieder singt, dass ich mir sagen muss, ist es nicht wie bei den Pharisäern, wo Jesus sagt, ihr scheinheiligen Heuchler, wie recht hat Jesaja, wenn er von euch schreibt, diese Leute ehren Gott mit den Lippen, aber mit dem Herzen sind sie nicht dabei. Diese Gefahr, dass wir eben plappern wie die Heiden, dass wir etwas nachsagen, dass wir etwas beten oder singen, von dem wir wissen, dass es so sein soll, aber dass es in unserem Herzen ja eigentlich manchmal gar nicht so ausschaut. Und da ist es dann so schön, da erinnert uns der Schreiber des Hebräerbriefes daran, dass Jesus unser hoher Priester ist. Und dass wir deshalb, und weil er unser hoher Priester ist und weil er unsere Schwachheit kennt, sagt er in Hebräer 4, 16, lasst uns deshalb zuversichtlich vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Und in Kapitel 10 nochmal, deshalb wollen wir mit aufrichtigem Herzen, voller Vertrauen und Zuversicht in die Gegenwart Gottes treten. Weil Johannes in seinem Brief schreibt, selbst wenn uns unser Herz verdammt, Gott größer ist als unser Herz und erkennt alle Dinge. So auch wenn unsere Anbetung, unser Lob, unser Preis Gottes nicht immer das ist, was es sein sollte, weil wir in Gedanken ganz woanders sind oder weil wir eben bedrückt sind von den Ereignissen, die um uns herum geschehen, dann lädt uns das Wort Gottes ein, immer wieder auf Jesus zu schauen, wie es in Hebräer 12 dann heißt, und eben mit Freudigkeit und mit Zuversicht zu seinem Thron zu kommen und niederzufallen und ihn anzubeten, weil er wirklich der Sieger ist. Deswegen brauchen wir nicht weinen. Wir wollen uns zum Schluss zusammen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du gehorsam warst bis zum Tod am Kreuz und dass du deshalb überwunden hast, Satan, die Sünde, den Tod, und dass du ein für alle Mal der Sieger bist, unangefochten. Und wir danken dir, dass wir von diesem Sieg leben dürfen, in diesem Sieg leben dürfen. Und dass wir immer wieder wegschauen dürfen von all den schrecklichen Dingen, die um uns herum passieren oder die vielleicht sogar in unserem eigenen Leben passieren. Und dass wir uns daran erinnern dürfen, dass du überwunden hast, dass du das Lamm bist, das geschlachtet ist. Und dass du einmal wiederkommen wirst und dass du dann endgültig Gerechtigkeit aufrichten wirst und richten wirst, wie wir es erst gehört haben in Psalm 96. Und dass dann du ein Friedensreich aufrichtest, in dem wir in alle Ewigkeit in deiner Gegenwart dich bestaunen und anbeten dürfen. Amen.